Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport1. Wir sind zurück aus unserer Sommerpause und sind genau dafür richtig da, dass die Saison endlich losgehen kann. Am Mittwoch geht's offiziell los. Da ist einiges passiert in den vergangenen Wochen und Monaten. Da wollen wir natürlich drauf schauen, wollen uns das mit beschäftigen, mit den Männern die große Saisonvorschau starten. Aber natürlich wollen wir auch auf den Blick auf die Frauen werfen, denn dort gibt's ein großes Thema, über das wir auf jeden Fall reden müssen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und ich begrüße ganz herzlich Robin Bulzermann. Hallo Robin.
Hallo Sebastian, schön wieder am Start zu sein, pünktlich vom wohlklingenden bzw. gut klingenden Auftakt zumindest bei den Männern. Und du hast es schon angesprochen, bei den Damen ist natürlich irgendwie, hat es ein ziemlich großes Beben gegeben. Und ansonsten gab es ja auch noch den ein oder anderen Transfer, der zumindest mich überrascht hat, aber auch positiv gestimmt hat. Also war einiges los, hast du recht.
Ja, das war es definitiv und das wollen wir natürlich jetzt mal ein bisschen aufarbeiten. Und bevor wir uns mit den Männern ausführlich beschäftigen, wollen wir natürlich erstmal den Blick werfen auf die Frauen. Wir haben es schon angekündigt, es gab das große Beben, es hatte sich so ein bisschen angedeutet und dann ist es jetzt offiziell geworden vor wenigen Wochen, dass die HB Ludwigsburg, der mehrfache deutsche Meister, das deutsche Vorzeigeteam, Insolvenz anmelden musste. Es gibt einen Insolvenzverwalter. Es ist nicht mehr die finanziellen Mittel vorhanden, um die Saison durchzubringen. Von den 16 Spielerinnen sind 13 bereits weg, weil sie alle gesagt haben, okay, wir wissen halt nicht, wie es hier weitergeht und wir wollen auf jeden Fall spielen. Und jetzt immer noch ein paar Tage vor Saisonbeginn steht Ludwigsburg immer noch als Team da. Aber es ist immer noch absolut unklar, ob sie überhaupt an den Start gehen können, weil wie gesagt, einen Kader haben sie nicht. Sie müssen wahrscheinlich mit zweiter Mannschaft ausstocken. Und die spielen jetzt nicht so hoch, wo ich sage, okay, das kriegen die auf jeden Fall aufgefangen. Also Robin, wenn wir uns mal so mit einem ganz großen Thema beschäftigen, wie damit umgegangen worden ist, müssen wir einfach sagen, das ist nicht gut gegangen, weil wie gesagt, es ist jetzt ein paar Tage vor Saisonbeginn und Ludwigsburg ist halt immer noch nicht offiziell abgemeldet und steht eben noch als Gegner da.
Ja, also was auch einhellig in einigen Kommentaren, Kolumnen etc. die Meinung war und was auch mein erster Gedanke war und besonders sich, mein erster Gedanke hat sich jetzt auch, sag ich mal, noch verstärkt und bestätigt. Ich finde, dass das alles, sowohl diese Insolvenz als auch der Umgang damit, schweren Schaden am Damenhandball in Deutschland genommen hat, meiner Meinung nach. Weil die Tatsache, dass wir jetzt dastehen und nicht klar ist, ist dieser Verein jetzt insolvent? Wie steht dieser Verein finanziell da? Kann dieser Verein die finanziellen Auflagen erfüllen für eine Bundesliga-Saison? Kann dieser Verein überhaupt eine Mannschaft stellen? Wie sind da die Regularien? Wir wissen so gut wie nichts. Und es ist eine absolute Grauzone und das ist doch einfach super traurig, weißt du, das ist doch ein fatales Zeichen an alle anderen Teams, dass es scheinbar ja okay ist, Misswirtschaft und Missmanagement zu betreiben, Monate, Jahre lang, einfach überhaupt keine Klarheit zu haben und trotzdem kannst du vielleicht sogar Bundesliga spielen. Also ich weiß nicht, das finde ich ziemlich, ziemlich dilettantisch und amateurhaft, das Verhalten auch seitens der Liga dort. Und ich wünsche mir da unbedingt Klarheit vor Saisonbeginn noch.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich meine, da ist ja viel drüber geredet worden und auch viel drüber diskutiert worden, wie man damit umgehen sollte und so weiter und so fort. Aber so dieses, ja, irgendwie aussitzen hat man irgendwie so einen Eindruck, man will es irgendwie aussitzen und gucken, dass es irgendwie läuft, ist halt irgendwie genau das falsche Zeichen. Und ich finde, du merkst halt einfach auch gerade jetzt in dieser Situation, dass einfach die Ligaführung in der aktuellen Besetzung einfach Krisenmanagement zu 0% betreibt, weil da wird kaum was kommuniziert. Es ist absolut unklar, wie Ludwigsburg bei den bestehenden finanziellen Problemen überhaupt eine Lizenz bekommen hat. Da stelle ich jetzt entweder die Frage, entweder hat Ludwigsburg betrogen, als sie da die Lizenz beantragen, also die Lizenzunterlagen eingereicht haben, oder die Lizenzkommission hat irgendeinen Fehler gemacht und sind die Lizenz einfach so ausgestellt, was natürlich noch schlimmer wäre in dem Zusammenhang, wenn die Lizenzkommission nicht sauber gearbeitet hat. Also das ist, ja, es ist überhaupt kein gutes Zeichen, es ist kein professionelles Zeichen, wie damit umgegangen wird. Es ist sehr amateurhaft und ich meine, wir reden darüber, dass der Frauenhandball natürlich auch mit der anstehenden WM jetzt hier im heimischen Land eigentlich den nächsten Schritt machen will in der Professionalität. Aber wenn ich mir dann die Ligaführung anschaue, muss ich sagen, dass die dann in diesem Fall ganz, ganz weit weg von Professionalität ist, sondern dass es das sehr, sehr amateurhaft ist und da auf jeden Fall Konsequenzen danach gezogen werden müssen, weil so wie damit umgegangen wird, ist das, ja, Chaos und einfach überhaupt nicht gut für den Frauensport. Und da möchte ich denen auch nicht die Schuld dafür geben, was nur diesmal passiert ist. Aber wenn sowas kommt, muss innerhalb von einer Woche eine Entscheidung her oder innerhalb von zwei, weil alle anderen Teams damit dranhängen. Es geht für alle Teams um Heimspiele, um Auswärtsspiele. Die müssen Sachen buchen und so weiter und so fort. Da hängt so viel dran. Und wenn sie das nicht hinkriegen, so schnell eine Entscheidung zu treffen, dann sind sie meiner Meinung nach die falschen Leute in der falschen Position.
Was du gesagt hast, finde ich genau richtig. Es muss einfach, also das sind zwei verschieden zu betrachtende Dinge. Auf der einen Seite haben wir Ludwigsburg, Ludwigsburg mit seiner Insolvenz. Das gilt es als ein Thema zu betrachten. Das kann passieren, da wurde schlecht gewirtschaftet, da wurde sicherlich vieles falsch gemacht und vieles auch intransparent kommuniziert, etc. pp. Aber auf der anderen Seite haben wir den Ligabetrieb mit den Verantwortlichen, mit den Strukturen, mit den Gremien, mit denjenigen, die die Entscheidungen zu treffen haben und vor allen Dingen mit denjenigen, die die Bücher und die Zahlen zu prüfen haben, bevor sie eine Lizenz vergeben. Und das ist etwas, was ich nicht akzeptieren kann in einem Ligabetrieb. In einer Sportart, also im Damenhandball, der sich, wie du gesagt hast, bestens präsentieren will, immer professioneller aufstellen will und sich darüber beklagt, eben nicht in den Fokus zu rücken, sondern das einfordert. Aber die Handlungen, die jetzt hier gebracht werden, zeigen mir nicht, dass es berechtigt ist, dieses Einfordern. Und deswegen ist es natürlich, wie gesagt, ein schwerer Schaden am Damenhandball in Deutschland und wirft halt auch international einfach gar kein gutes Licht auf die deutsche Liga.
Nee, definitiv nicht. Und das, obwohl ja gerade eigentlich auch viel positiv gewesen ist. Wir erinnern uns Ludwigsburg, die waren vor 2 Jahren, waren sie im Champions League Final Four, haben sich wirklich richtig gut gemacht, ein tolles Team zusammengestellt. Also da muss man echt sagen, da haben sie echt viel Gutes auch gemacht, aus deutscher Sicht, aus Liga-Sicht. Ja, natürlich, klar, dass dann natürlich dann der Hauptsponsor abspringt, ist natürlich eine schwierige Geschichte. Aber auch da, man hatte monatelang Zeit, was zu finden. Und klar, das ist mit Sicherheit nicht einfach. Sponsoring ja auch gerade in der aktuellen Zeit, das möchte ich auch gar nicht unterstellen. Aber dass man innerhalb von einem, ich glaube, über 6 Monaten, glaube ich, fast ein Jahr, es nicht geschafft hat, finanzielle Lösungen zu finden, Konzepte aufzustellen, wo man vielleicht, okay, man sagt, stellt es breiter auf, hat dann vielleicht keinen klassischen großen Hauptsponsor mehr, sondern also auch andere Ansätze im Sponsoring, dass man das auch nicht geschafft hat, ist entweder schlecht dafür für den Sport, für die Akzeptanz des Sports in Deutschland, oder man muss einfach sagen, dass einfach die Leute, die dort in Ludwigsburg gearbeitet haben, einfach nicht kreativ genug waren, genug die Klingen geputzt haben, keine Ahnung. Und muss einfach sagen, vielleicht war auch dann der Schritt von Bietigheim nach Ludwigsburg letztlich dann doch die Fehlentscheidung.
Ja, ich bin da vollkommen bei dir, also ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, ob da noch eine Entscheidung fällt oder ob tatsächlich Ludwigsburg einfach der Start, sage ich mal, in die Bundesliga-Saison genehmigt wird. Und das wäre dann, finde ich, das allerfälscheste Signal von allen.
Ja, definitiv, weil, wie gesagt, es ist ja nicht mal sicher, wer überhaupt dann da spielen soll. Also aus dem ursprünglichen Kader sind exakt 3 Spielerinnen noch vorhanden. Das ist Dorothea Falui, die aber aktuell verletzt ist. Es ist Carolina Kuttglatt-Klotsch, die ja eventuell mit einem Karriereende liebäugelt. Und es ist Sophia Henfeld, die auf jeden Fall bereinsteht. Dann hast du noch das Drehmartin, was natürlich mit Thomas Havlatia jemanden hat, der eigentlich erst von einem Verein kommt, der insolvenz gegangen ist mit Christian Sand. Also den trifft es wirklich doppelt hart, das muss man echt sagen. Und ansonsten, alle anderen Spielerinnen sind gegangen, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Ist natürlich aus deutscher Sicht sehr schade, weil einige Nationalspieler mit dabei, Xenia Smietz, Antje Döll beispielsweise, aber auch andere Spieler wie Viola Leuchter, Maike Thomayer, die sich jetzt alles irgendwie nochmal irgendwie eine andere Mannschaft finden mussten. Immerhin haben sie es gefunden, aber wie gesagt, sie haben mir echt leid getan, muss ich echt zugeben, dass du innerhalb irgendwie von wenigen Wochen da irgendwie gucken musst, dass du noch bei einem Team unterkommst, weil eigentlich alle Planungen schon zu Ende sind. Deswegen freue ich mich, dass zumindest ein Großteil davon untergekommen ist.
Ja, für die Spielerin tut es mir unfassbar leid, ne, weil wir wissen, dass das jetzt auch kein krasses Zugewinngeschäft ist, ne? Nee. Bundesliga-Damenhandball. Und da dann von heute auf morgen diese Ungewissheit zu haben, wo kann ich überhaupt meine Karriere fortsetzen? Aber das ist schon heftig, ey. Und dann bin ich froh, sag ich mal, also es klingt total Banane, aber ich bin froh, dass es Ludwigsburg passiert ist mit so einem guten Kader, weil die Spielerinnen natürlich überall unterkommen im Zweifel.
Ja, das wäre natürlich bei einem kleineren Verein vermutlich dann ein bisschen schwieriger geworden. Da hätte es vielleicht dann eher dann Richtung zweite Liga sich orientieren müssen, wo dann vielleicht nochmal ein bisschen weniger gezahlt wird. Aber natürlich klar, also für die Spielerinnen alles andere als eine schwierige, eine leichte Situation, so ist richtig. Also ist extrem schwer für sie gewesen. Immerhin Gott sei Dank untergekommen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Es sollte ja am Anfang der Woche, also ich glaube gestern oder heute, am Dienstag, sollte ja eine Entscheidung getroffen, sollte eine große Runde geben. Und da, was da jetzt rauskommt, wissen wir jetzt bisher noch nicht. Wir hoffen mal, dass man da irgendwie eine Lösung finden kann. Aber ich sag mal so, die Lösung, die jetzt fällt, kann eigentlich nur Verlierer tragen. Denn wenn Ludwigsburg startet, ist es für jeden Kanonenfutter. Und wenn Ludwigsburg nicht startet, ist es für jeden Verein ein Minusgeschäft, weil du dort ein Heimspiel weniger hast.
Ja, absolut. Also Lose-Lose-Situation leider. Tatsächlich. Und ja, am Ende weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, wie man das vor allen Dingen auch irgendwie vernünftig abwickeln möchte, weil ich glaube, dass das fast nicht mehr möglich ist. Also da hat man jetzt zu früh schon viel zu viele Fehler gemacht und alles gegen die Wand gefahren, als dass man da jetzt noch sauber aus der Sache rauskommt, auch als HBF.
Ja, definitiv. Also da wurde einfach zu viel falsch gemacht und da, wie gesagt, da muss dann, glaube ich, dann mal im Nachgang, wenn das Ganze mal auch wirklich abgeschlossen ist, da müssen auch dann, glaube ich, personelle Konsequenzen her, weil so wie das Gefühl umgegangen ist, so kann es einfach ja nicht weitergehen. Da müssen wir ganz, ganz ehrlich so sein. Also das war einfach ja nicht gut geführt. Da bedarf es auf jeden Fall mehr Professionalität, wenn man medialer mehr im Fokus stehen möchte, muss man natürlich auch entsprechend ein bisschen liefern. Und das, was da abgegangen ist, ist einfach nicht gut für den Sport. Und mir tut es vor allem für die Sportlerinnen leid, die mal über die geredet wurde, aber halt nicht in einem positiven Sinne, sondern man möchte mal reden, weil es schöne Dinge und so weiter gibt. Aber jetzt geht es natürlich darum, in den nächsten Wochen und Monaten, gerade bis zur WM, so ein bisschen den positiven Turnaround zu schaffen. Und ich glaube zumindest, wenn wir uns das anschauen, die Bundesliga zumindest jetzt dürfte extrem spannend werden, was an der Spitze abgeht. Also da gibt es jetzt, glaube ich, keinen klaren Favoriten mehr. Und das kann vielleicht ein Vorteil sein, dass man sagt, okay, hey, dieser Meisterschaftskampf kann jetzt vielleicht ähnlich spannend werden wie bei den Männern.
Aber hallo, also das wird definitiv der spannendste Meisterschaftskampf in der HBF seit locker 10, 15 Jahren. Also das wird ganz großes Kino, ich würde sagen. Da können locker, klar, ich würde mal sagen, Thüringen ist Favorit, ne? Aber ansonsten, also ungefähr, also ne, Favorit im Sinne von mein Tipp in dem Sinne, aber ich würde mal sagen, da können locker 3, 4, 5 Teams um den Titel spielen.
Ja, definitiv. Dortmund, ne, Blomberg war letztes Jahr auch im Finale der Deutschen Meisterschaft. Die haben das Playoff-Format, dürfen wir auch nicht vergessen. Also da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, gute Möglichkeiten für einige Teams da oben mitzuspielen. Benson Auerbach natürlich dürfen wir nicht vergessen. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz, ganz viel Spaß machen, sportlich. Die Frauen-Bundesliga, da, glaube ich, können wir uns auf eine ganz, ganz packende Saison drauf freuen. Und wir machen jetzt eine Pause und kommen auf die Männer zurück. Denn dort gibt es auch mit Sicherheit einen packenden Kampf um den Titel. Benedikt hat gesagt, es wird ein Fünfkampf. Wir reden gleich darüber, ob er mit seinen Worten richtig hat, hier bei Anruf am Handball Talk auf Sport 1. Und wir sind zurück hier bei Anruf am Handball Talk auf Sport 1 und wollen natürlich jetzt den Blick werfen auf die Männer-Bundesliga. Ich habe es angekündigt, Benedikt hat gesagt, es wird ein Fünfkampf. Der Gejagte, in dem Fall Robin, sind die Füchse Berlin, die im Supercup schon auf dramatische Art und Weise gewonnen haben. Nach 7-Meter-Werfen haben sie sich den Titel sichern können. Und man muss natürlich wieder sagen, Matthias Gitzel erscheint schon wieder in bestechender Form zu sein.
Also was haben wir denn anderes erwartet? Haben
Das
wir
stimmt.
erwartet, dass der Mann abfällt? Oder ich glaube, dem musste den linken Arm auf den Rücken binden, damit er mit rechts spielen will. Damit er irgendwie nicht mindestens 6 bis 7 Tore rauskugelt aus dem Jungen in 60 Minuten. Das ist ja unfassbar. Ja, krass, krass, Supercup war stark. Also war ein munteres Spiel, wie ich mir so ein Supercup, so ein Aufgalopp in diese Saison erwarte. Mit relativ offenem Visier beide gespielt. Die Kieler meiner Meinung nach auch echt eine gute Vorstellung gezeigt und Spaß gemacht auf die kommende Saison in meinen Augen. Aber wenn wir darauf gucken und sag ich mal, die Aussage von Bennett Wiegert nehmen, Fünfkampf, zu schlagen gilt es natürlich den amtierenden Meister, die Füchse, ohne Frage.
Ja, und da gibt es ja auch noch ein, zwei heiße Neuzugänge. Also wenn ich überlege, dass du dir auf links außen Aitor Arino holst und dann noch Tobias Gröndahl, der vielleicht wohl am heißest gehandeltes Talent auf Rückraum Mitte, die sind noch mal besser geworden, wenn das überhaupt noch irgendwie geht. Und auch Leo Brandner beispielsweise hat ja auch eine tolle Saison gespielt in Balingen auf rechts außen. Also gefühlt sind die noch mal ein bisschen besser geworden. Macht es noch mal schwieriger, glaube ich.
Ja, ich würde sagen, also Tobias Gründal auf der Mittelposition ist natürlich ein absoluter Königstransfer. Und das ist schon echt ein Brett, dass der zu den Füchsen geht. Ne? Also, weil ich glaube, der hätte sich in ganz Europa aussuchen können, wo er hin möchte.
Definitiv.
Und dann dieses Projekt, beziehungsweise dann zu den Füchsen zu gehen und zu sagen, hier geht's weiter, hier kann ich den nächsten Schritt gehen. Weil das gibt denen natürlich nochmal richtige Durchschlagskraft, ne? Und richtig, richtig Power, weil der ist auch jemand, der das Spiel so unfassbar schnell machen kann. Und damit haben die Füchse aber auch nochmal so richtig Durchschlagskraft und Taktik. Ich habe das Gefühl, dass die Füchse damit ihr Spiel wirklich tatsächlich, also du willst ja mit dem Transfer im Endeffekt wirklich Impact auf dein Spiel haben, und ich glaube, dass seine Verpflichtung das Spiel der Füchse nochmal auf ein höheres Level hebt und wirklich noch unberechenbarer macht, und zwar in einer Art und Weise, die super wichtig und super gut ist, unter dem Gesichtspunkt, dass sich ja alles auf Matthias Gitzel konzentriert hatte, sage ich mal, und viele Teams wahrscheinlich sich vorgenommen hatten, wenn die Füchse kommen oder wenn sie zu den Füchsen fahren, dann verteidigen wir Matthias Gitzel mit Mann und Maus, was fast nicht möglich ist, aber ich glaube, dass das so der Plan war. Aber diese Komponente Gründel jetzt da reinzubringen, das macht die Füchse halt nochmal viel, viel gefährlicher, weswegen sie für mich zumindest neben Magdeburg absoluter Top-Favorit auch wieder sind auf den Titel.
Da würde ich dir sogar gar nicht großartig widersprechen wollen. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Das ist das einfach, ja, wie gesagt, die sind einfach so stark. Ich meine, klar, natürlich gibt es da vielleicht noch so ein, zwei Störungs- oder Störfaktoren. Ne? Der Vertrag von Aaron Siewert ist ja noch nicht verlängert, der läuft ja aus. Es gibt jetzt die Geschichte, ob jetzt Dejan Mioesaldia vielleicht jetzt im kommenden Jahr zu Kielce wechseln wird. Das sind vielleicht so ein, zwei Störfaktoren, aber ich sag mal ganz ehrlich, also ich glaube, da wird jetzt relativ schnell für Klarheit gesorgt werden, damit da auch dann Ruhe reinkommt, damit da voller Fokus drauf liegt. Bei Siewert soll es irgendwie September, Oktober soweit sein. Aber wenn diese Mannschaft wirklich das Potenzial wieder entfalten kann, dann wird es halt wieder einfach extrem schwer, sie zu schlagen. Ich fand es gut, dass sie Max Benecke jetzt verliehen haben nach Eisenach, weil ich glaube, er wäre jetzt ist durch die Verpflichtung jetzt so ein bisschen hinten rangerutscht und hat es echt schwer jetzt gehabt, sich dann durchzusetzen gegen Fabi Wiede und auch gegen Gitzel. Vielleicht kann er noch ein bisschen Spielzeit da dort bekommen. Aber ja, dieser Kader ist, wie gesagt, nochmal extrem gut gesetzt, und wie gesagt, ich finde das so spannend, und ich finde auch einfach auf links außen haben sie, glaube ich, nochmal ein bisschen verbessert mit Arino. Also das wird wieder das Team zu schlagen einfach sein, und da wird es wahrscheinlich für mich so ein bisschen, klar, natürlich wäre nur ein Fünfkampf, aber für mich, wenn ich wirklich drauf schaue, für mich das Team, wo ich am ehesten dem zutrauen würde, die Füchse zu ärgern, ist für mich der SC Magdeburg, Robin, da bin ich ganz ehrlich.
Definitiv, also Magdeburg steht weiterhin stark da, ist knapp Vizemeister geworden, hat die Champions League gewonnen, ne? Das können wir noch mal kurz vielleicht irgendwie erwähnen.
Genau.
Das ist ja nicht auch irgendein Klackertitel, den sie da geholt haben, und sind damit irgendwie, haben sich zum besten Team Europas gekrönt und sind super beisammen geblieben. Ne? Dieses Team ist so geil eingespielt, über Jahre jetzt schon, und hat mit Bennett Wiegert natürlich den vielleicht besten Trainer der Bundesliga am Start. Und da ist natürlich dann die Frage, wie sehr hat es sie geärgert, dass die Füchse ihnen diesen Meistertitel weggenommen haben, und wie viel Gier, wie viel Hunger ist da, dass sie sich den wiederholen wollen. Und das sehe ich mit einem Trainer wie Bennett Wiegert, der wird genau diese Gier, glaube ich, bei den Spielern hervorrufen, beziehungsweise füttern. Und dementsprechend sage ich, es wird bis ganz, ganz, ganz zum Ende spannend zwischen den Füchsen und Magdeburg bleiben.
Das glaube ich auch. Zumal, wir dürfen nicht vergessen, sie haben sich ja nochmal verbessert, ne? Elver Ernie Jonsson ist dazugekommen. Das wird ja auch nochmal, das ist nochmal ein richtiges Brett, das da bekommen dazu gekommen ist. Also, das können sie ja fast im kompletten isländischen Style spielen mit Jonsson, mit Kristjansson und dann mit Magnusson. Also, das macht auch mit Sicherheit richtig, richtig Spaß. Leider hat ein bisschen Verletzungssorgen jetzt während der Vorbereitung. Da waren sich immer alle fit im Rückraum. Aber dieser Kader ist trotzdem noch so extrem stark einfach besetzt. Sebastian Bartl noch dazugekommen, weil ja noch ein bisschen die Verletzung von Matthias Musche noch ein bisschen länger andauern wird. Bin mal gespannt, wie sie dann die Auswahl von Ciradilla noch ein bisschen auffangen können, weil das kann, glaube ich, defensiv so ein kleines Problempunkt werden. Aber wir kennen Bennett Wiegert, der wird mit Sicherheit irgendeine Lösung dafür finden.
Ja, absolut. Da gehe ich von aus. Ne? Und Sebastian Bartl ist ja auch noch dazu gestoßen. Auch kein schlechter, das Linksaußen hast du ja auch schon gesagt. Also ich glaube, dass die Truppe richtig, richtig gut beisammen ist. Ich bin gespannt, wie Manuel Zehnder, sage ich mal, sich da einfügen wird. Ne? Der hatte ja auch mit einer langwierigen, schweren Verletzung zu kämpfen letzte Saison. Würde ich mich für ihn freuen, wenn er, sage ich mal, auch Einfluss auf das Spiel nehmen kann und da seinen Platz findet in dieser Truppe. Und ansonsten ist es halt einfach echt, ne, schwedische, isländische Power einfach, ne? Weil du hast ja auch noch Felix Klar, Alvin Lagergren, Oskar Bergendahl. Das ist natürlich auch noch eine geile Achse, sage ich mal. Und die isländische Achse, die du schon angesprochen hast, die ja nochmal gewachsen ist. Ich mag den Handball ja auch einfach, den Magdeburg spielt. Ne? Also ja. dieses alles auf dem Platz lassen, das Herz rausreißen und immer wieder reingehen in diese Lücke und dieses. Es ist schöner Handball, aber er wird auch, wenn es wichtig ist, wird auch richtig krass gekämpft und das ist das, was ich da einfach wahnsinnig mag, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Also da bin ich auch absolut bei dir. Das wird wieder mit Sicherheit richtig toller Handball, wieder toll anzusehen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich wieder präsentieren werden, ob es wieder für den ganz, ganz großen Wurf reichen wird. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, aber wir kennen Bennett Wiegert, der ist immer heiß, er will jeden Titel gewinnen, den es zu gewinnen gibt und der lässt, glaube ich, der so erfolgreich ist und auch so detailversessen, der lässt die Jungs nicht mal kurz von der Leine, der wird das weiterhin die Zügel fest in der Hand halten und gucken, dass seine Mannschaft Woche für Woche, Spiel für Spiel einfach die beste Leistung zeigt, die sie auf dem Platz zaubern kann. Also von daher, ja, für mich bin ich auch bei dir der beste Trainer der Bundesliga, muss man einfach sagen. Knapp vor auch Jaron Sievert, der das auch extrem gut macht. Aber wie gesagt, was Wiegert da auch am Handball geändert hat mit seiner Herangehensweise, ich glaube, da haben sich ganz viele auch ein bisschen was von abgeschaut. Also das ist doch echt extrem spannend zu beobachten, was dort zusammenwächst. Und ja, dann bleibt natürlich so ein bisschen die Frage, wer kann die beiden herausfordern? Letztes Jahr als Dritter natürlich die MT Melsung mit dabei gewesen, Robin. Da gibt es natürlich jetzt ein bisschen Umbruch. Ne? Wir haben es angesprochen, Elva Jönsson beispielsweise nicht mehr mit dabei, Ion Baron Fett ist auch nicht mehr mit dabei, ist ja zurück nach Barcelona gegangen. Auf Torhüterposition gibt es ja so ein bisschen Sorgen, weil Siemensja verletzt ist, hat man sich ja zwei Ungarn noch dazu geholt. Ich bin sehr gespannt, also das sieht wieder vielversprechend aus, aber das Wichtige, glaube ich, vor allen Dingen für Melsung wird sein, dass sie halt fit bleiben, dass ihnen halt nicht wie das Verletzungspech passiert, wie am Ende der letzten Saison.
Ja, Melsung ist für mich so ein bisschen eine Wundertüte, ne, diese Saison. Ich finde, sie haben letzte Saison echt stark gespielt, vielleicht sogar ein kleines bisschen überperformt und ihnen ist hinten raus die Luft ausgegangen, aber jetzt müssen sie sich neu finden. Sie haben natürlich einen total erfahrenen Trainer, der scheinbar endlich Zugang zu diesem Team gefunden hat und weiß, wie er dieses Team anpacken soll und wie er mit diesem Team arbeiten muss und möchte. Und der Erfolg der letzten Saison macht natürlich auch, der macht Bock auf mehr, sag ich mal. Ja, wenn man nah dran schnuppert, wenn man nah dran ist und lange mitkämpft, dann waren sie natürlich auch im Final Four, im DHB-Pokal. Ne? Da hat es ja auch wieder, sag ich mal wieder nicht gereicht, aber tut mich sau schwer, muss ich zugeben, zu sagen, was bei der MT-Melsung am Ende rausspringt. Das ist mir echt die große Unbekannte irgendwie.
Ja, für mich vor allem die große Unbekannte ist vor allem halt die Torhüterposition. Ne? Also wie gesagt, ne, Simic fällt ja erstmal aus, das tut ihm, glaube ich, extrem weh. Und da ist halt die Frage, inwieweit natürlich halt dann Laszlo Bartos und Krzysztof Palacic sofort dann halt diese Lücke auffangen können. Ne? Weil wir kennen es, wenn du erstmal aus dem Ausland nach Deutschland kommst, du brauchst einfach erstmal eine gewisse Zeit, um dich einzugewöhnen und so. Und die waren jetzt auch beide, bei allem Respekt vor ihren Leistungen, jetzt auch nicht diese überragenden Superkeeper, die es jetzt in Simic beispielsweise jetzt gewesen ist. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie die das hinbekommen, wie Roberto Garcia Parrondo das hinbekommt mit seiner Mannschaft, auch mit Abstimmung der Defensive, weil für mich ist diese Defensive immer noch eine der besten in der Liga, definitiv. Jetzt auch gerade nochmal, weil Ole Forster-Scheffert dazugekommen ist. Die decken so extrem hart und ich glaube, das wird eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, dass sie möglichst wenig freie Würfe zulassen, sodass sich Torhüter möglichst viele einfache Situationen haben, um den Ball zu erhalten. Weil ich glaube, sonst könnte es ein bisschen schwierig werden. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass sie, wenn sie zu viele Fehler machen, einfach überlaufen werden, weil da vielleicht schon noch ein bisschen das Tempo fehlt. Aber ansonsten ist das wieder ein Kader, der spannend ist. Ob es dann halt wirklich für den ganz großen Wurf reicht, muss man mal sehen. Ne? Auch mit Kulisch die Verpflichtung weiß ich jetzt noch nicht, ob die so funktionieren wird, weil er auch Hannover mal so gespielt hat.
Ja, total. Also es steht und fällt mit den Torhütern, aber das ist bei Melsung die Geschichte der letzten Jahre. Ne? Wenn Simic da nicht das Ding abschließt, dann wird es schwierig. So. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Truppe, die Mannschaft ganz gut ausgewogen, ausgeglichen ist. Die Durchschlagskraft von Jonsson vorne wird ihnen fehlen. Ne? Also da sind schon einige sichere Tore und vor allen Dingen Durchschlagskraft und Lückenreißen ist da gewechselt nach Magdeburg. Und das kann Ole Forster-Scheffert in der Abwehr, kann er das richtig gut auffangen, aber vorne nicht.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Das ist definitiv so. Deswegen müssen wir mal gucken, wie sie sich da fangen können, wie sie damit umgehen können. Und dann wird es mit Sicherheit ein bisschen davon abhängen, wie weit sie letztlich kommen werden, wie gut sie letztlich spielen werden. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, wie sich da sie schlagen werden. Da machen wir jetzt mal eine kurze Pause und kommen gleich auf die anderen Teams zu sprechen, die noch oben mit dabei sind, die beiden Nord-Teams. Einiges passiert dort auch, deswegen bleibt dran hier bei Handball Talk auf Sport 1. Ja, und jetzt sind wir zurück und reden natürlich weiter über die Bundesliga und wollen jetzt mal den Blick zum THW Kiel werfen und wohl dem größten Namen, der in diesem Sommer in die Bundesliga gekommen ist, Robin, Gonzalo Pérez de Vargas. Natürlich erstmal noch verletzt, das heißt, es werden am Anfang noch nicht so viel zu sehen bekommen, aber natürlich trotzdem, wenn er in Topform ist, ist es für mich das beste Torhüter-Duo in der Bundesliga.
Naja, das ist vielleicht das beste Torhüter-Duo, das jemals in der Bundesliga überhaupt gespielt
hat. Ja, das kann auch sein.
Also wenn ich mir Pérez de Vargas Track Record angucke, was der geliefert hat, was der geleistet hat, wie viele Champions League-Titel der mit Barcelona gewonnen hat, was der mit der spanischen Nationalmannschaft gerissen hat, das ist einer der höchst dekoriertesten, vielleicht nach Niklas Landin, der höchst dekorierteste Torwart, den es im 21. Jahrhundert, glaube ich, gibt. Und daneben steht Deutschlands Ausnahmetorwart, der bei allen großen Turnieren in den letzten 5, 6 Jahren wirklich seine Leistung unfassbar nochmal immer gesteigert hat, nämlich Andy Wolf. Und das ist ja eine Kombination. Also da hast du ja als gegnerische Mannschaft gefühlt schon gar keinen Bock, Alter. Wenn Andy Wolf einen schlechten Tag erwischt und du dem in den ersten 10, 15 Minuten schenkst du dem eine Quote von 80 noch, so sagen wir mal 90% ein, ne? Also 90% der Dinger gehen rein und dann kommt Pérez de Vargas, da denkst du dir doch als gegnerischer, das ist doch unfassbar, also weiß ich nicht, ich könnte mir vorstellen, dass da Quoten zustande kommen, teilweise wenn die beide heiß laufen, die astronomisch werden und ich habe da richtig Bock drauf.
Ich auch, aber so richtig, also wirklich, ich freue mich mega, wenn beide fit sind und die da reihenweise die Schützen entnerven. Also ich glaube, wie gesagt, wenn die wirklich so zusammen funktionieren, ist es ein unglaublich spannendes Duo. Und da habe ich richtig, richtig Lust drauf, den beiden zuzuschauen. Ich hoffe mal, dass das auch genauso funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Weil, wie gesagt, das ist echt so ein extrem spannendes Torwart-Duo. Da habe ich, habe ich einfach Bock drauf. Ich muss einfach zugeben, einfach Lust, den beiden zuzuschauen. Aber dann lassen wir uns trotzdem auf den Rest der Mannschaft natürlich schauen. Ich meine, es ist viel zusammengeblieben. Die große Frage wahrscheinlich ist der Kreis. Ne? Patrick Winczek ist nicht mehr mit dabei, Karriereende. Hedrick Pekela fällt erstmal verletzt aus, deswegen wurde noch Lukas Laube nachverpflichtet aus Stuttgart. Das ist natürlich jetzt schon so ein bisschen ein kleiner Qualitätsabfall, glaube ich, da jetzt. Ne? Also Laube und auch dann Veron Nacinovic, der auch noch dazugekommen ist, die haben jetzt große Fußstapfen, die sie füllen müssen in den nächsten Wochen.
Ja, absolut. Also das ist für den THW natürlich irgendwie eine blöde Kombination, sage ich mal, ne? dass Pekela noch so lange ausfällt und Winczek einfach gesagt hat, jetzt ist Schluss. Gut, ne? Sie haben noch mit Peter Överby natürlich jemanden, der zumindest hinten da die Abwehr zusammenhalten kann, der echt sich zu einem richtig, richtig starken Abwehrspieler entwickelt hat in den letzten, also der war immer schon einer, aber ich finde, der hat in den letzten 1, 2 Jahren in Kiel auch echt mal noch gut zugelegt und da nochmal ordentlich Qualität draufgepackt. Und Lukas Laube könnte für mich echt so, naja, Shootingstar ist er nicht mehr, meiner Meinung nach, aber ich glaube, dass das gut funktionieren kann, weil ich halte viel von dem.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat es ja auch bewiesen in Stuttgart, finde ich. Also er hat immer wieder echt gute Ansätze, war einer der wenigen Lichtblicke, wie ich fand, beim PVB. Also ich finde, da kann auch schon, glaube ich, nochmal richtig was funktionieren mit ihm. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob das da so funktionieren kann. Und ja, also wie gesagt, das glaube ich, das kann interessant werden, aber natürlich, ich meine, es ist natürlich über allem schwimmt noch so ein bisschen, wie es weitergeht mit Philipp Biecher. Er hängt irgendwann noch das Gerücht, dass da eventuell noch gewechselt wird auf der Trainerposition. Ich meine, der THW Kiel, die müssen jetzt wieder zurück in die Champions League. Es wird jetzt mal echt Zeit, weil sie ist schon das zweite Jahr in Folge ohne Champions League. Also das ist für den erfolgsverwöhnten Rekordmeister schon eine sehr, sehr ungewohnte Situation.
Ja, absolut. Champions, also wenn sie die Champions League nochmal verpassen, dann wird Philipp Biecher nicht noch eine Saison auf der Trainerbank sitzen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine unterjährige bzw. innerhalb der Saison stattfindende Trainerentlassung wird, wenn es in die falsche Richtung geht von Anfang an.
Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Zumal es auch noch das Gerücht gab, dass er wohl Schipperuto vielleicht noch weggehen könnte. Er hat sich dann doch noch entschieden, da zu bleiben oder beziehungsweise THW gesagt, nee, keine Chance. Und ja, bin mal sehr, sehr gespannt, wie es dort werden wird und natürlich auch, wie es bei einem anderen Team werden wird im Norden, bei der Gruppe im großen Rivalen aus Flensburg. Da hat man auch nochmal nachgebessert in der Off-Season, sage ich es mal so, in der Saisonvorbereitung, nachdem dann Mats Mensa-Lars den Verein jetzt noch verlassen wollte, schon Richtung Skjern. Ist Marco Grigic jetzt doch schon da? Und dann natürlich die Frage, Robin, wie soll das auf Rückraum links funktionieren? Weil du hast da einen Lasse Möller, du hast einen Simon Pitlik, jetzt einen Marco Grigic. Ja, wollen alle drei ja irgendwie spielen. Das wird schwierig, glaube ich, die alle unter einen Hut zu bekommen.
Ja, ich denke, dass ein Lasse Möller hinten runterfallen wird. Ist natürlich, also ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ist er nicht mehr der Jüngste. Und ich sehe da dann natürlich Simon Pütlik und Marco Grigic auch einfach schlichtweg qualitativ vor ihm. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, ist, dass Marco Grigic auch immer mal wieder die Mittelposition einnehmen wird. Und dort von der Mitte aus mit Pütlik und ihm zusammen da richtig Rabatz machen wird, weil, ey, stell dir mal vor, du hast Pütlik und Grigic gemeinsam auf dem Platz. Weißt du, wie viel Power? Es ist so krass einfach. Also für keinen von den beiden kannst du irgendwie annähernd halten, habe ich das Gefühl. Und ja, mega. Also ich kann Grigic komplett verstehen, guter Wechsel. Ich bin gespannt, was bei Flensburg generell passiert, weil es ist ja doch schon ein heftiger Umbruch in meinen Augen.
Also definitiv.
Gottfriedsson geht, Mats Mensa-Larsen geht, gut, Johan Hansen, ja, verkraftbar, haben wir ja häufig schon hier drüber gesprochen. Ja, weiß ich nicht. Aber ne, da kommen dann eben auch mit Luka Witzke, neuer Mittelmann, Grigic, wie wir gerade schon angesprochen haben. Wie funktioniert es eben, dass dort jetzt drei Alpha-Spieler, sage ich mal, auf halb links sind. Und was ich ganz klar sagen muss, vernachlässigt wurde weiter die Halbrechtsposition. Ja. Da herrscht ein Vakuum in meinen Augen bei Flensburg, seitdem Holger Glanow seine Karriere beendet hat.
Ja, absolut, bin ich absolut bei dir. Ich meine, jetzt klar, Kent Robin Tennyson wurde jetzt geholt, aber ja. Rental eigentlich. Ja. Also,
der ist doch auch im Herbst seiner Karriere.
Ja, definitiv. Der ist 34, also jetzt 34 Jahre ist er, genau. Also,
der ist so alt wie ich. Ich bin
vielleicht noch in besserer Form als du, aber.
Der ist definitiv in besserer Form als ich, aber offiziell alt.
Ja, auf jeden Fall offiziell alt. Ja, also ich finde, verstehe es auch nicht. Ich finde jetzt zumindest mal gut, dass sie mit dummen Novak, glaube ich, leider auf rechts außen jetzt zumindest mal eine Lösung gefunden haben, wo ich sage, hey, der kann es sein als Mann, der dann in den nächsten Jahren die Rechtsaußenposition beackern wird, weil auch da müssen wir sagen, auch da ist ja ein Vakuum schon seit ganz, ganz langer Zeit offen, seitdem gefühlt Anders Eggert nicht mehr spielt, kann man fast sagen. Also, ja, ich weiß auch noch nicht so ganz recht, was sie mit den Flensburger machen sollen. Klar, die sagen, wir wollen jetzt wieder oben angreifen. Ich habe da noch so ein bisschen meine Zweifel, ob es wirklich damit reicht, jetzt wirklich einen der ersten zwei Plätze anzugreifen. Klar, wenn das jetzt schnell funktioniert und man sich schnell findet, kann das sein, aber Ich glaube mal, die ersten zwei Plätze sind aktuell nicht realistisch, weil einfach die anderen Teams einfach zu stark besetzt sind und zu eingespielt jetzt im Vergleich zu den Flensburgern. Die werden einfach noch Zeit brauchen, um halt voll ihr Potenzial entfalten zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wieder eine starke Rückrunde spielen und auch gerade dann europäisch oder im Pokal vielleicht noch was mit angreifen können. Aber Meisterschaft sehe ich sie über die Konstanz einfach nicht.
Nee, auf keinen Fall. Also wie gesagt, dafür ist es einfach zu unausgewogen, ne? Zu linkslastig. diese Mannschaft.
Aber ich glaube, hat sich Pitli, glaube ich, gesagt, ja, wir spielen einfach zu nur mit drei Rechtshändern im Rückraum. Rückraum. Ja,
auch eine Idee. Werden wir definitiv sehen bei Flensburg diese Saison.
Ja, mich würde es nicht unbedingt überraschen, bin ich ganz ehrlich. Wäre auch mal was anderes, ne? Auch mal was anderes mal hingesetzt, auch mal was Taktisches Neues, weil das muss man auch sagen. Also so eine richtige Handschrift hatten wir ja zuletzt ja auch nicht mehr im Spiel der Flensburger gesehen. Also vielleicht kann das mal auch so eine Überraschung sein. Aber wie gesagt, das muss es auch auf jeden Fall kommen. Das ist ja, das ist einfach was passiert. Deswegen ja, bin ich mal gespannt drauf, genau.
Ja. Wir werden wahrscheinlich wieder die Europa League gewinnen.
Wahrscheinlich. Ja, dann lass uns mal Hannover-Burgdorf zu sprechen kommen, Robin. Ja, die Hannoveraner haben ja auch gut gespielt. Sind dann hinten raus, ist ihnen so ein bisschen die Luft ausgegangen, hatte man so ein bisschen den Eindruck. Jetzt ist da doch wieder so ein kleinerer Umbruch mit dabei. Auch ein anderer Spieler, der weggegangen ist. Was trauen wir ihnen zu? Können sie das wiederholen aus dem Vorjahr? Sind sie wieder so gut aufgestellt?
Ich sag ja. Ich sag, die mischen da oben wieder geil mit. Weil ich finde, die haben richtig geile Zugänge bekommen. Das ist ein Umbruch, klar, Martin Hanne geht, aber Martin Hanne hat auch nicht großartig Stamm gespielt. Aber ich finde die Verpflichtung von Live Tissier aus Hamburg und Maxim Orloff aus Potsdam, die dann zu Christian Prokop als Trainer wechseln, das finde ich geil. Das kann richtig funktionieren. Und Live Tissier, brauchen wir nicht drüber sprechen, ist ein richtig, richtig geiler Zocker. Und das Team ist größtenteils sonst weiterhin halbwegs eingespielt und mit Christian Prokop bestens aufgestellt. Und ich glaube, die werden richtig Spaß machen weiterhin. Ja, vor allem, weil so ein Justus Fischer glaubst du, mir fällt unser Halbrechter ein?
Renas Uschins.
Ja, Renas Uschins. Die beiden wachsen natürlich auch mit so einer Saison, wie letztes Jahr, immer mehr Verantwortung übernehmen und ich glaube, dass die auch nochmal die nächste Stufe zünden können. Und ich habe Bock auf Hannover und glaube, dass die wieder ich will nicht sagen, dass sie Meistermacher werden, aber die werden gerade so Vereine, wie über die wir schon gesprochen haben, Flensburg, Kiel und Co., ich glaube, die werden die richtig böse ärgern können wieder.
Genau. Ja, das glaube ich auch. Also das denke ich mir auch auf jeden Fall. Vielleicht so eins, die so ein bisschen, wo ich so ein bisschen Sorgen habe, glaube ich, wenn ich mir den Kader anschaue, ist so ein bisschen halb rechts, ne? Also dahinter Rinders Uschins, glaube ich, da fehlt so ein bisschen so eine Option. Ich meine, Willem Paulsen ist zwar mit dabei, aber ob er jetzt das reißen kann oder auch Johannes Thiel, das Nachwuchstalent, habe ich so ein bisschen meine Zweifel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich finde zum Beispiel, auch so Maxim Orloff dazugekommen ist, eine richtig gute Entscheidung. Für mich war er einer der wenig richtig guten Spieler letztes Jahr beim VfL Potsdam. Und ich bin mal gespannt, ob August Petersen quasi genau denselben Weg gehen kann wie Mario Steinhäuser. Weggetrieben von der SG und dann komplett abgerissen danach alles. Ja. da sind wir mal auf jeden Fall sehr gespannt. Aber ich glaube auch, also die werden mir mit Sicherheit eine gute Rolle oben auf jeden Fall spielen. Ob das dann wirklich dann für ganz, ganz oben reicht, das wird man mal sehen. Aber ich glaube, abschreiben sollten wir sie auf keinen Fall. Ne? Auch gerade, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja auch Sindre Aho dazu geholt. Auch noch so ein Name, der auch noch mal für richtig Furore sorgen kann. Also auch da kann ich mir vorstellen, dass sie beispielsweise vielleicht mit drei Rechtern im Rückraum spielen, weil einfach so viel Qualität da vorne ist auf Mitte und halb links.
Ja, total. Also ich finde die Kombi, die sie zusammengestellt haben, stimmig, weißt du? Also da wurde ein guter Job gemacht einfach und sich überlegen, wie möchten wir spielen und das alles, glaube ich, auch, die Spieler sind halt auch so, die passen ins Gefüge. So ein Live Tissier und so ein Maxim Orloff, die passen zu dieser Spielidee und zu dem, was ich von Hannover kenne und ich glaube, da wird Hannover echt Spaß machen und Spiele liefern, wie wir sie letzte Saison gesehen haben, die teilweise richtig Hurra-Handball auch waren.
Ja, absolut. Da bin ich definitiv bei dir. Also das bin ich auch dabei. Ich glaube, das wird wieder Spaß, mal anzuschauen. Mal gucken, ob es dann wieder diese Irrenaufholjagden geben wird, wie sie es ja auf vergangenen Saison ja teilweise gemacht haben. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf und mal gucken, ob sie dann vielleicht sogar noch ein bisschen länger dann ganz oben mithalten können. Weil, wie gesagt, die Qualität ist vorhanden. Es gibt kaum große Abgänge. Das Einzige, wo man natürlich jetzt mal schauen muss, weil natürlich Mario Steinhäuser jetzt seine letzte Saison spielen wird, wer da jetzt wirklich hingeht. Es gab ja schon das Gerücht, ob eventuell Timo Kastning zurückkommen soll. Ob das wirklich stimmt, wird man mal beobachten. Ich habe da noch so meine Zweifel. Aber ich glaube, Hannover wird zumindest mal nachdenken, ihn mal anzurufen und mal zu fragen, ob er sich das vorstellen kann. Und ansonsten, glaube ich, wird das wieder oben auf jeden Fall extrem spannend. Zumal, wenn wir gleich natürlich jetzt mal eine kurze Pause machen und dann über die Teams sprechen, die vielleicht da oben angreifen können. Aber darüber gleich mehr hier bei Anruf einmal mal Talk auf Sport1. Ja, jetzt haben wir über die Top 6 aus dem Vorjahr gesprochen. Robin, wer kann denn die Top 6 angreifen? Hast du ein Team, wo du sagst, okay, hey, die müssen eigentlich irgendeinen von diesen Teams überholen oder können sie es überhaupt schaffen?
Ja, also doch, ich denke, dass Gummersbach die Möglichkeit hat, jetzt in diesem Jahr da reinzustoßen. Könnte ich mir vorstellen. Ich sehe am ehesten Gummersbach mit der Möglichkeit, da sich reinzuspielen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, zumal, glaube ich, auch die Wechsel auf Rückraum rechts, glaube ich, helfen, weil das war schon so ein bisschen diese Problemposition. Und gerade wenn Kai Smits wirklich wieder voll in die Topform reinkommt, kann der echt ein richtiger Gamechanger für die Gummersmacher sein. Ob João Gomes sofort durchstartet, wird man mal schauen, aber wenn Kai Smits einschlägt, dann haben die einen richtig, richtig starken Rückraum.
Ja, wir hoffen das ja, also wir hoffen
Ja.
das ja alle, sage ich mal, ne, dass Kai Smits einfach wieder fit wird, gesund bleibt und an das Niveau und die Leistung anknüpfen kann, die er da in dieser unfassbaren Rückrunde abgerissen hat für Magdeburg, ne? Also Oma Ingi Magnusson verletzt war. Und ich glaube, dass Gummersbach so ein Wohlfühlumfeld ist, das Kai Smits gut tun kann.
Ja, das kann
Und
ich mir auch
er
sehr gut
da
vorstellen.
wieder vor allen Dingen ohne Stress und ohne große mediale Aufmerksamkeit und was weiß ich nicht, was wieder zurückkommen kann. Und dann hat Gummersbach einfach eine richtig, richtig starke Truppe beisammen, ne? Mit einem super erfahrenen Kenny Mahé, Julian Köster, der meiner Meinung nach echt besser und besser und besser wird von Saison zu Saison. Auch auf Clubniveau und ja, ich denke, dass Gummersbach sehe ich da am allerersten. Man könnte natürlich noch die Rhein-Neckar-Löwen vielleicht ins Feld führen, aber bei den Rhein-Neckar-Löwen, ich hatte gesagt, für mich ist die MT Melsungen die Wundertüte. Da muss ich sagen, die Rhein-Neckar-Löwen sind für mich die noch viel größere Wundertüte diese Saison, weil bei den Rhein-Neckar-Löwen könnte ich mir vorstellen, könnte es von Platz 11 bis 5 alles möglich sein. Vielleicht sogar Platz 12 bis 5, sage ich mal. Aber weil das ist ja auch ein komplett bekloppter Umbruch, der da
Ja.
stattfindet. Ne? Also guck dir mal an, wer da geht. Juri Knorr, John Lindenkrone, Vossel Schäfer, Davidsson. Also das sind dann der Trainer, dann Mikkel Appelgren und dann natürlich am allerkrassesten wird sie treffen, dass Ivan Martinovic geht.
Ja.
Also Ivan Martinovic hat denen 8 bis 12 Tore geschenkt, ne? Plus Juri Knorr, der auch seine 6, 7 Hütten gemacht hat. Also da gehen einfach mal 12 bis 14 sichere Tore pro Spiel sind da abgegangen. Das ist heftig.
Ja, definitiv. Also, bin ich auch absolut bei dir. Also, das ist wirklich, ja. Also, der Adalas ist schon echt krass. Und dann natürlich noch der Trainerwechsel mit Mike Machulla. Also, ich bin auch sehr, sehr skeptisch, was da jetzt passieren kann, weil auch viele dabei sind, auch junge Spieler, ne, die definitiv die Möglichkeit haben, dahin zu kommen. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich halt reicht, was sie gemacht haben, dass es wirklich funktionieren wird. Ich meine, klar, Lukas Sandell, der hat gut gespielt, aber ob er jetzt wirklich diesen Ersatz für Martinovic spielen kann, wage ich doch sehr, sehr zu bezweifeln. Also da sollte mit Sicherheit dann eher Jakob Lassen nächstes Jahr dann mit Sicherheit für Furore sorgen. Ja, das kann ich mir dann eher vorstellen, dass er dann voll einschlagen wird. Aber so wird das, glaube ich, eine extrem schwierige Saison werden für die Rhein-Neckar-Löwen. Ich glaube, das müssen wir einfach so sagen. kann mir noch nicht vorstellen, dass sie da so überragend wieder spielen werden. Ich glaube, die werden sich irgendwo im Mittelfeld mit sich halt ein bisschen einpendeln. Die werden aber, glaube ich, echt brauchen, bis die voll im Rhythmus drin sind. Und da wird es viele Schwankungen geben, wo die denkst, ey, die sind echt gut. Und dann haben die es aber, glaube ich, tun sich gegen keine Mannschaft, glaube ich, auch teilweise mit sich halt extrem schwer. Ich hoffe, sie zumindest machen jetzt keine Mallefahrt nochmal im Mai irgendwie, wenn es dann gegen Teams in den Abstiegskampf geht. Ich hoffe, die Lektion haben sie zumindest gelernt. Ja, also für mich ist es wirklich von den Teams, die letztes Jahr echt gut waren, wirklich so die größte Wundertüte. Aber ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, was jetzt halt natürlich mit Lemgo passiert, ne? Weil ich meine, die waren letztes Jahr extrem gut. Natürlich tut jetzt weh, dass Jan Mudro wohl länger ausfallen wird. Ich hätte ihn so gerne gesehen, Jan Mudro, weil er so toll gespielt hat in der dritten Liga. Ich hätte ihn sofort gerne am liebsten gesehen, aber jetzt muss man ein bisschen darauf warten, aber auch an so. Flo Kermann ist einfach ein Fuchs. Und der wird es irgendwie auch wieder hinkriegen, da eine tolle Mannschaft hinzuzaubern. Und dann, wenn Mudro dann fit ist, wird er mit Sicherheit auch für richtig Furore sorgen, glaube ich.
Ja, total. Ansonsten ist Lemgo natürlich auch, ne? Also wenn die letzten Jahre haben sie immer gezeigt, dass wir mit einem echt, also vergleichsweise echt günstigen und auf dem Papier schwächeren Kader überperformen können, ne? Ja. Also der Florian Kemmern macht da einen wahnsinnig guten Job. Also immer viel Kampf, eine harte Abwehr. Möstl natürlich im Tor ist schon auch ein Faktor. Also ist für mich schon irgendwie der absolute Star der Mannschaft. Und du musst natürlich auch einfach mal gucken, wie lange kann zum Beispiel Tim Souton das Niveau halten. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, sage ich mal, einfach und performt, aber immer weiter auf einem echt starken, richtig guten Niveau, ist jetzt, weiß ich nicht, ist schon 30 oder wird nächstes Jahr 30. Ja, ansonsten hast du da natürlich irgendwie mit Lukas Otečić den Ballverteiler Nummer 1 der Bundesliga. Ich glaube, der hat wirklich die meisten Ballkontakte aller Spieler.
Ja.
Und das, glaube ich, die letzten 3 Saisons oder so. Da siehst du, wie dieses Spiel funktioniert, ne? Lange Angriffe, viele Pässe, den Gegner müde machen und. Also, das ist so ein klassischer, ja, Lemgo-Handball, den Florian Kermann da etabliert hat. Ich würde mir natürlich mal wieder wünschen, aber das ist natürlich auch so ein bisschen durch die Lemgo-Brille geschaut, dass mal 2, 3 Transfers irre gut zünden. Ich denke an diese unfassbare Saison mit Karlsbogard.
Oh ja.
Mit Karlsbogard und wie hieß er noch gleich, der Linksaußen, der inzwischen in Veszprém, spielt er in Veszprém,
glaube ich? Bjarkimir Ellison,
also das war ja unfassbar. Wer hätte vor allem gedacht, dass Karlsbogard und Ellison so einschlagen, ja, dann, ne? Also Ellison war ja schon gefühlt gescheitert bei den Füchsen. Und zündete da die Karriere nochmal. Und Karlsburg, der ist ja inzwischen eine Säule bei Barcelona. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden.
Ja.
Und sowas würde ich mir für die Lemgo nochmal wünschen. Sehe ich diese Saison, aber muss ich ganz ehrlich sagen, auch dann die Brille mal abnehmend, ich glaube, diese Saison wird es schwierig, so stark aufzuspielen wie letzte Saison, und ich glaube, dass ein einstelliger Tabellenplatz ein absoluter Erfolg wäre.
Ja, bin ich auch bei dir. Also ich bin mal sehr gespannt, gerade wie jetzt dieses neue Kreisläufer-Duo ja funktioniert mit Adam Neufeld und Joel Willicke. Für mich war nämlich diese Kreisläufer-Position ist ja schon seit Jahren so ein Problemfeld, finde ich, bei Lemgo. Irgendwie so gefühlt seit irgendwie dann teuer Kaufpreis, mal diese Achse, die war noch richtig, richtig gut. Danach wurde es dann immer ein bisschen schwieriger, sage ich es mal so. Also da wurde es dann auch mal ein bisschen, da hat es nicht mehr so diese ganz starken Kreisläufer, fand ich. Deswegen bin ich mal gespannt, ob vielleicht auch gerade der Schweizer Willicke da vielleicht auch echt gut einschlagen kann. Ich meine, er ist ja noch richtig jung mit seinen 21 Jahren. Das ist vielleicht echt so ein Talent, was vielleicht funktionieren kann, was zünden kann. Ne, gibt auch einige erfolgreiche Schweizer, ja, die ja in Lemgo groß geworden sind, ne, Marc Baumgartner beispielsweise oder auch andere. Also von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob da vielleicht so ein bisschen eine Konstanz reinkommt auf diese Position, weil das für mich so ein bisschen das größte Fragezeichen eigentlich so im Kader ist. Und dann wird es mir sicher auch davon abhängen, natürlich, ne, wie auch dahinter, wenn mal Möstlin keinen guten Tag hat, ob Kastelic natürlich dann auch performen kann, weil er ist ja immer so ein bisschen so mal so, sage ich es mal. Und da braucht man auf jeden Fall, wenn man dann wirklich den oberen Tabellenplatz angreifen will im einstelligen Bereich, braucht man da schon noch einen zweiten guten Torhüter. Und das ist vielleicht noch so ein bisschen so ein kleiner Punkt, wo ich sage, da ist Lemgo noch nicht ganz so stark aufgestellt wie jetzt andere Teams, die da in einer ähnlichen Region sich mit aufhalten. Was ist denn vielleicht mit Hamburg, Robin? Können die einstellig werden oder wird das mit den Umbrüchen dann doch ein bisschen schwieriger?
Also der Abgang von LiveTC wird den Hamburgern schon echt
probieren,
glaube ich. Ne? Also das ist nicht so ganz einfach wegzustecken, glaube ich. Zoran Ilić zu Plotschk ist natürlich auch schon, ja, musst du erstmal wegkriegen. Ich kann dir leider wenig sagen zu Nikola Jürgensen und einer Olafsson. Kenne ich zu wenig die Neuzugänge dort. Elias Kofler sicherlich ein starker Neuzugang aus Potsdam, war neben Maxim Orlov für mich der Lichtblick dort in einer doch leider schwachen Saison der Potsdamer, ja. Aber die Hamburger werden es irgendwie wie die Lemgoer, habe ich das Gefühl, immer wieder schaffen, weil Todo Jansen da auch einen wahnsinnig guten Job macht.
Ja. Und was wir halt auch nicht vergessen dürfen, halt, du hast halt dann auch natürlich so andere Teams, ne, wie Leipzig beispielsweise und auch vielleicht auch Stuttgart, jetzt zumindest in den letzten Jahren immer gehabt, wo du denkst, okay, die können halt jetzt mal den nächsten Schritt machen, aber die kriegen es halt einfach nicht hin. Aber ich würde jetzt, wenn wir jetzt mal auf Stuttgart zu sprechen kommen, Robin, ich glaube nicht nochmal, dass die 16. werden. Ich glaube, mit Mischa Kaufmann jetzt als Trainer haben die jetzt wirklich die Chance, da mal sich wirklich unten raus zu befreien und richtig mal weit zu schwimmen. Weil klar, das ist ein Umbruch in der Mannschaft, aber wir haben es gesehen, was Kaufmann in Eisenach gemacht hat. Wenn er die ähnlichen Möglichkeiten bekommt und die Unterstützung des Vereins, ey, dann habe ich richtig Bock, Stuttgart zu schauen.
Ja, absolut, also gehe ich mit dir und denke, dass Stuttgart da mit dem Abstiegskampf erstmal nichts zu tun haben wird. Vor allen Dingen, ne, Serra Diaz hatten wir bei Magdeburg, als wir über Magdeburg gesprochen haben, schon darüber gesprochen. Super Neuzugang für die Abwehr. Mischa Kaufmann als Cheftrainer richtig, richtig stark. Und ich glaube, dass das, er bringt noch Simon Mignon mit, ne, aus Eisenach. Das ist auch, finde ich, ein Spieler, der Einfluss hat auf so ein Spiel. Und die Stuttgarter, ja, ich bin gespannt, wo es hingehen kann. Also ob das so eine Überraschungs-Breakthrough-Saison wird wie Mischa Kaufmanns erste Saison mit Eisenach. Also ich hoffe, dass er ähnlichen Handball spielen lässt, weil dann macht es Bock, sich das anzuschauen, wie du schon gesagt hast.
Ja, definitiv. Also da ist es doch wirklich jetzt sehr, sehr drauf zu hoffen, dass sie das jetzt so hinbekommen. Natürlich, klar, ich meine, gerade auf Außen muss man natürlich da gucken, was da rumgeht. Ne? Serrano weg, Dani Fernandes ist nicht mehr mit dabei. Das sind natürlich schon noch Abgänge, die ein bisschen wehtun. Ne? Ich meine, Ivan Snyder kommt jetzt aus Eisenach. Das heißt, er kennt zumindest das System von Mischa Kaufmann. Daniel Rebmann auch mit dazugekommen. Also ich kann mir das vorstellen, dass es echt spannend zu beobachten sein wird. Und für mich ist es von den Teams, die unten letztes Jahr im Tabellenkeller stand, das erste, wo ich sage, die kommen da unten raus und haben nichts mit dem Abstiegskampf zu tun, weil bei den anderen sehe ich nicht die entscheidende Verbesserung, vielleicht sogar eher noch so eine leichte Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr.
Ja, das stimmt.
Ja.
Da bin ich bei dir.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch mal eine kurze Pause, Robin, und lassen doch gleich mal über den Abstiegskampf sprechen. Das machen wir dann mal nach kurzen Pause, denn ich glaube, da gibt es noch einiges, was noch drüber zu bereden gibt. Deswegen gleich mehr hier bei Hamburg Talk auf Sport1. Ja, und jetzt lasst uns doch, Robin, zum Abschluss unserer großen Vorschau-Folge auf den Abstiegskampf blicken. Letztes Jahr war es extrem spannend und ich glaube jetzt auch dieses Jahr gerade mit dem Umbruch in Eisenach wird dann auf jeden Fall ein Team unten mit reinrutschen. Die große Frage ist natürlich, schafft es einer der zwei Aufsteiger, sich da zu halten? Ich denke, für Minden wird es schwierig. Wahrscheinlich der BHC am ehesten, oder?
Ja, den BHC sehe ich in der Liga, weil für mich ganz klar Absteiger Nummer 1, der feststeht, ist die HCR Lang.
Das ist mal eine Aussage auf jeden Fall. Das wird Christoph Büssel nicht gefallen, aber ich
das
bin
ist
da.
Mir total egal. Das ist mir total egal. Sorry, aber so viel Misswirtschaft und so viel. Ach, ganz ehrlich, also was da in Erlangen die letzten Jahre abging, ich kann das nicht mehr ertragen. Ey. Die müssen auf Null setzen und neu anfangen. Sorry, aber André Runarsson von Leipzig, das ist dein Neuzugang?
Ja, das ist der Neuzugang.
Das ist der Neuzugang, ja, ich weiß, das ist der eine Neuzugang, nachdem du die letzten drei Saisons gegen den Abstieg gekämpft hast.
Genau.
Ich bitte dich, also ganz ehrlich, weißt du, also, nein, sehe ich nicht. Also ich sage, Erlangen geht runter und dann wird es ein Zweikampf natürlich, ne, zwischen dem BAC und Minden, wer die Kasse hält und wer als zweites mit runtergeht. Und ich glaube auch, dass dann so Teams wie Wetzlar, Göppingen, Eisenach relativ wenig damit zu tun haben. Ich sehe nämlich eher zwischen Minden, dem BAC und Erlangen doch eine relativ zur, sage ich mal, schon zur Winterpause wird da schon eine relativ große Kluft, sage ich mal, sein von, sagen wir mal, 6 Punkten, 8 Punkten vielleicht sogar. Und ich glaube, dass der Abstiegskampf dieses Jahr nicht so umfangreich spannend wird wie letztes Jahr.
Okay, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also ich glaube auch, also ich finde auch was Erlangen gemacht hat, dafür, dass sie echt schlecht gespielt haben, dass sie nur einen Neuzugang geholt haben, ist halt einfach nichts. Also ich meine, was ich mir in Erlangen eigentlich wünschen würde, ist, ne, die sind ja jetzt mit der A-Jugend sind sie deutscher Meister geworden, dass du halt endlich mal aufhörst, deine ganzen, ich sag, hört sich jetzt blöd an, aber deine ganzen Söldner zu holen, sondern einfach sagst, okay, wir gehen jetzt mal konsequent die Option und sagen, wir machen jetzt mal nur mit dem Nachwuchs, den wir da haben und bauen jetzt da mal was Vernünftiges auf, damit man es identifizieren kann, damit man was aufbauen kann. Und das würde ich mir jetzt beispielsweise wünschen, weil da sind so viele tolle junge Spieler mit dabei, der eine oder andere war jetzt auch mit dabei mit der Nationalmannschaft, die auch sehr, sehr erfolgreich gespielt haben in diesem Sommer aus deutscher Sicht, also sowohl die Männer als auch die Frauen, tolle Leistungen gezeigt, Goldmedaillen gewonnen, historische Goldmedaillen sogar, also das hat richtig Spaß gemacht in diesem Sommer, die Nationalmannschaft zu verfolgen aus der Nachwuchsabteilung, da haben richtig Spaß gemacht und genau das würde ich mir jetzt für Erlangen wünschen. Aber ich glaube, dass das nicht passieren wird, weil Christoph Bissel da was führt und was aufbaut, was nicht nachhaltig ist, was ohne Idee und Verstand ist. Allein, dass jetzt ja wieder Johannes Celine auf der Bank sitzt, spricht ja dafür, dass man keinen anderen findet, beziehungsweise keine andere Lösung hat für den Trainer. Ich würde mich nicht wundern, wenn er wieder dann entlassen wird, als Co-Trainer zurücktritt und dann, wenn es nicht läuft, dann wieder nach vorne tritt. Wo ich mir so denke, so, hast du eigentlich kapiert, worum es geht im Sport? Hast du eine Idee? Hast du einen Plan? Wenn ich mir den Kader anschaue, nein. Deswegen kann ich mir vorstellen, ich bin auch ganz ehrlich, vielleicht bin ich auch biased, aber die müssen einfach mal runter und dann müssen sie endlich mal sagen, okay, hey, wir müssen gucken, dass wir uns vielleicht auch neu aufbauen und dann vielleicht auch gucken, dass wir einen Christoph Bissel, der da vielleicht das sehr, sehr gerne machen möchte und das auch toll investiert, finde ich auch super, aber dass er vielleicht deutlich weniger Einflussmöglichkeiten bekommt und dass wir gucken, dass wir uns von ihm so ein bisschen mehr lösen, weil mit ihm an der Führung und an der Spitze wird er lange nie den nächsten Schritt machen in der Entwicklung, weil er einfach den Verein nicht so professionell führt, wie er vielleicht in seinem Berufsleben aktiv ist. Und da wird es dann auch einfach dann schwierig zu sagen, wir wollen den nächsten Schritt machen, wenn du halt einfach, ja, amateurhaft da durch die Liga gehst und irgendwie hoffst, dass du drinnen bleibst, weil das ist im Endeffekt, der Kader ist nichts anderes, als dass die hoffen, dass man irgendwie vor Minden und BHC reinkommt, was extrem schwierig wird, weil ich finde, der BHC hat einen echt richtig, richtig guten Kader in diesem Jahr zusammen, also die sind kein klassischer Aufsteiger und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Vielleicht können sie darauf hoffen, dass Eisenach mit dem Abschied so ein bisschen unten reinrutschen wird, weil ich glaube schon noch, Eisenach wird es schwer haben. Aber ich glaube auch, dass Wetzlar jetzt mit Ilic, der jetzt eine volle Vorbereitung hatte, könnte da rauskommen. Ich bin bei den Leipziger bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, weil ich finde den Kader auch extrem dünn, muss ich ganz ehrlich sagen. Die könnten es, glaube ich, auch echt schwer haben. Deswegen glaube ich, dass der Abstiegskampf ein bisschen spannender wird jetzt als du jetzt beispielsweise, Robin. Aber ich glaube schon, dass das schon noch ein Unterschied zu sehen sein wird in der Qualität der Mannschaft. Aber Erlangen ist halt hoffen, dass halt Runarsson und Christiansson und Kosch das halt alleine reißen im Rückraum. Und das sehe ich halt einfach noch nicht.
Also in Erlangen, also du hast das relativ gut zusammengefasst. Da brauche ich gar nicht viel hinzuzufügen, weil die Idee ist, Viggo Christiansson wirft so viele Tore, dass wir in der Liga bleiben.
Ja.
Funktioniert nicht, sorry. Was machst du denn, wenn der sich einmal verletzt? Genau. Dann wirfst du ja nur noch 15 Tore pro Spiel. Ja. Das ist ja das ist, ganz ehrlich. Also die Idee dahinter sehe ich einfach nicht. Und ja, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht.
Ich in der Tat auch so gar nicht. Deswegen, ja. Also wie gesagt, es könnte natürlich auch anders laufen, ne? Also wenn er natürlich irgendwie, keine Ahnung, den Rekord von Matthias Gitzel brechen möchte mit den meisten Toren, dann kann es vielleicht funktionieren, aber ich weiß nicht, ob er so gut dafür ist. Ja. Da habe ich noch so ein bisschen so meine Zweifel. Und ansonsten, ja, also ich meine, wenn wir jetzt über Leipzig, Göppingen und Wetzlar reden, die werden sich vermutlich irgendwie halten, aber das ist halt, glaube ich, also so große Fortschritte sehe ich da jetzt einfach nicht. Und vor allem auch bei Leipzig. Also ich verstehe einfach die Philosophie gerade einfach nicht, die Leipzig gerade fährt. Das ist, für mich ist das, hat das keine Hand und Fuß. Die wollen irgendwie gefühlt, alle Spieler wollen aus Leipzig weg. Ja, da sollte sich mal dann fragen, ob du die richtige Philosophie und die richtige Ansprache innerhalb des Vereins hast.
Es wird natürlich interessant zu sehen sein, ob Raul Alonso da einen gewissen Einfluss hat, vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringen kann in ein doch immer recht hitziges Umfeld. Mökwa ist kein schlechter Neuzugang, muss man sagen. Im Tor, ich finde den Abgang von Severas aber heftig, muss ich sagen. Das ist schon ein richtig guter Keeper gewesen. Also ist ein guter Keeper immer noch. Und weiß ich nicht, ob Mökwa das auffangen kann, was Severas teilweise, also der hat ja echt richtig, richtig starke Spiele gehabt, ne? Und da können wir dann direkt den Bogen schlagen zu Göpping, die meiner Meinung nach mit Martin Hahn, also ne, Göpping zeigt, dass auch nicht viele Transfers sein müssen, aber zwei gute schon Impact haben, weil ich finde, Martin Hanne und Christian Silberas sind richtig, richtig gute Transfers.
Ja, auf jeden Fall. Also die können eigentlich da richtig gut funktionieren und wie gesagt, ich glaube auch mit ein Jahr mehr Ben Matschke und so, ich glaube, kann das auf jeden Fall schon noch eine Option sein, dass man da jetzt ein bisschen auch den Schritt nach vorne macht. Da will man sich auch so ja ein bisschen breiter auch aufstellen. Ne? Also Matschke nimmt ja auch jetzt ein bisschen mehr Aufgaben mit dabei. Also da baut man das ja gerade so ein bisschen auch um. Ich bin halt vor allen Dingen halt, wenn wir jetzt noch auf Wetzlar zu sprechen kommen, halt gespannt, wie sie halt die Verletzung jetzt halt von Bad Ravensbergen auffangen können. Ne? Verletzt gewesen jetzt in Göpping, wollte eigentlich jetzt neu durchstarten in Wetzlar, direkt wieder verletzt in der Vorbereitung, fällt wahrscheinlich das ganze Jahr über aus. Also natürlich für Wetzlar extrem bitter. Und da wird es vor allen Dingen auch darum gehen, halt einfach die Offensive halt besser hinzubekommen. Ne, letztes Jahr als einer von drei Teams weniger als 900 Tore geworfen, das dürfen sich halt nicht nochmal erlauben.
Ja, das stimmt definitiv. Also ja, brauchen wir nicht drüber reden, dass wir da unten weiterhin die handballerische Feinkost geboten bekommen werden.
Ja, aber vielleicht hat der, ich meine, Illich war ja ein genialer Rückraumspieler. Vielleicht hat der ja mal Ideen, Konzepte, taktische Finesse, die vielleicht jetzt da einfach gefehlt hat in den letzten Jahren, wo du sagst, okay, hey, das kann doch mal vielleicht auch mal was werden, um da einfach mal einen neuen Schwung reinzubekommen und einfach mal irgendwie ne, eine neue Idee, was einen neuen Ansatz reinzubekommen. Weil ich finde, du hast durchaus schon spannende Namen. Also ich meine, Mappes ist für mich auf Rückraummitte immer ein guter Mann eigentlich gewesen. Ist halt vielleicht ein bisschen dünn halt auf Rückraum links und gerade durch der Abgang von Till Klimke, das tut halt schon weh.
Aber das ist natürlich, also ne, so eine ganze Saisonvorbereitung mal durchzuziehen für einen Illich mit Wetzlar, dann mal gucken, was dabei rumkommt. Das ist schon recht, also es kann schon was werden, ja.
Ja. Da schauen wir auf jeden Fall mal draus. Aber Robin, jetzt müssen wir natürlich jetzt noch zum Abschluss einmal Tipps, Meister und Absteiger. Das möchte ich jetzt, ich meine, deine Absteiger hast du mir ja schon quasi fast gesagt. Ja. Aber auf jeden Fall den Meistertipp müssen wir, glaube ich, jetzt noch machen.
Magdeburg.
Vor Berlin gehe ich da mal von aus, was?
Ja, die Füchse werden es ganz knapp nicht schaffen. Und ich sage, Magdeburg ja, wird eine großartige Saison spielen und diesmal den Titel holen in der Liga.
Ja, ich glaube in der Tat auch an Magdeburg, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube auch, dass sie Meister werden und dann auch dann vor den Füchsen und dann kommt dahinter vielleicht dann schon Kiel und dann Melsung, Flensburg sehe ich dann nur auf 4 und 5. Und im Abstiegskampf ist für mich der erste Absteiger Minden. Ich glaube einfach nicht, dass sie die Qualität haben. War ja sowieso sehr überraschend, dass sie überhaupt aufgestiegen sind. Die waren ja zeitweise letztes Jahr noch irgendwie im Abstiegskampf drinne. Deswegen habe ich, glaube ich, nicht, dass sie das so verbessert haben, dass es wirklich funktioniert. Und dann glaube ich auch an Erlangen. Also ich sehe es einfach auch aktuell nicht, dass sie da das sich halten können. Für mich der BAC ist eine Mannschaft, die so schon um Platz 13, 14 mitspielen kann. Und deswegen glaube ich schon, dass wir dann auch da diese zwei Absteiger sehen werden. Und dadurch animieren wir euch natürlich auch, uns zu schreiben, was natürlich eure Tipps sind für die Absteiger, für den Meister. Also ich glaube, das wird, glaube ich, Robin, da sind wir uns, glaube ich, einig, wieder eine extrem spannende Saison werden.
Ja, aber hallo, ich habe richtig Bock.
Ja, dann schauen wir mal. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf auf diese Saison. Ihr solltet auf jeden Fall uns natürlich unseren Podcast weiterhin folgen in den Podcatcher eurer Wahl, auch bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit Anruf findet ihr uns dort jeweils. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, Mittwoch geht's los mit dem ersten Spiel, direkt natürlich mit Hannover gegen Gummersbach, die erste richtungsweisende Partie schon zum Saisonbeginn, wo es dann so nach und nach dann wirklich voll durchgehen wird. Also von daher schaltet ein, guckt die Spiele und dann schauen wir mal, was die Saison zeigen wird und wir hören uns dann demnächst wieder hier bei Anruf am Handball Talk auf Sport 1.